Ein gutes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit genießen können und seid bereit für ein spannendes neues Jahr. Wir starten auch gleich mit einem neuen Monatsthema in den Jänner. Dieses Mal dreht sich alles um die Amateur-MMA-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi. Und wir werden Gäste zu Besuch haben, die dort dabei sein werden. Und als ersten möchte ich einen Kämpfer begrüßen, der an diesem Sonntagmorgen mit einem Freund den Weg von Wiener Neustadt hier nach Wien gefunden hat. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Daniel Schordier.
Hallo Silvana und hallo an alle Zuhörer.
War das jetzt halbwegs richtig?
Das war richtig ausgesprochen, perfekt.
Warum sagen es alle falsch?
Ja, das müssten wir Leute fragen. Sie interpretieren halt alle gern rein, wenn man so liest. Ja. Also wenn man so spricht, wenn man es liest, dann ergibt sich Schordier von selber.
Und das du hast mir davor erzählt, das ist Serbisch.
Ja, es kommt aus dem Serbischen eigentlich. Von meinem Großvater der Name eingedeutscht worden und man spricht Schordier aus.
Okay. Und lustig, weil ich habe im Internet überall die als Daniel Rest gesehen. Bist das du?
Ja, das ist ein Pseudonym, das ich benutzt habe im Internet vor meiner Kämpferkarriere, weil ich ein bisschen anonym bleiben wollte, aber ja.
Also manche haben wirklich gedacht, du bist Daniel Rest.
Ja, das war auch der Sinn dahinter, das war noch vor dem Kämpfen halt.
Okay. Was hast du aufgeführt im Internet, dass du so ein Synonym gebraucht hast?
Eigentlich nichts, aber irgendwie
keine
wollte trotzdem...
Keine Hooligan-Vereine dabei gewesen?
Ja, habe schon einigen Blödsinn in meiner Jugend gemacht und...
Ja, nicht.
Genau, aber das war jetzt nicht wirklich der Grund. Es gibt ja nicht wirklich den Grund, warum ich Rest heiße, habe es lustig gefunden.
Ah, nicht schlecht. Es freut mich überhaupt, dass du dir heute Zeit genommen hast, weil das ist die erste Folge im neuen Jahr. Wie hast du Silvester gefeiert?
Zu Hause mit der Familie. Ich bin um 10 Uhr schlafen gegangen.
Wirklich?
Und um 12 Uhr wieder munter geworden, wegen der Knallerei natürlich.
Ja.
Kinder auch.
Ja.
Ja.
Gesehen, zwei Kinder hast du?
Zwei Mädchen.
Ja, ein Mädchenhaushalt. Cool.
Ja, ja. Ich bin gesegnet mit zwei Töchtern und einer Frau. Die Kleinste ist jetzt 5 Monate alt und die Größte ist 2,5 Jahre alt.
Boah, die halten euch sicher auf Trab.
Oh ja. Oh
ja. Ja. Und gibt es irgendwelche Neujahrsvorsätze? Ich meine, du hast jetzt geschlafen, aber hast da trotzdem was überlegt?
Eigentlich habe ich keine wirklichen Vorsätze. Ich mag genauso aktiv weiter trainieren, kämpfen und eigentlich könnte es so bleiben, wie es ist. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben natürlich.
Das sowieso. Das wünschen wir uns alle, glaube ich.
Genau.
Dein damaliger Arbeitskollege, der hat dich 2013 zum Kampfsport gebracht. Stimmt es, dass du damals in so einem Bad gearbeitet hast, in einem Schwimmbad als Bademeister?
Das ist korrekt. Ich war Bademeister im Stadtbad Mödling. Habe dort gejobbt im Sommer. Mein damaliger Arbeitskollege war eben Thai-Box-Trainer und der hat mich auf ein Probetraining eingeladen und so bin ich zum Kampfsport praktisch gekommen. Es war zweimal in der Woche war da dazumals ein Training und das war mir irgendwann zu wenig. Dann bin ich 2015 ins Gym 23 gekommen und habe dort dann auch das Grappling für mich entdeckt und das war so dann der Übergang so zum MMA dann auch für mich.
Wen hast du damals gehabt in Grappling?
Den Mike Raschkov war das noch, also es war ein Bulgare, danach ist der Roberto gekommen und unter denen habe ich dann auch meinen ersten MMA-Kampf gehabt, 2018.
Wieso hast du dir eigentlich vor 2013 nie gedacht, hey, ich könnte das ja mal ausprobieren?
Das ist eine gute Frage, in Wiener Neustadt hat es halt das eigentlich nicht gegeben, also ich komme aus Wiener Neustadt, für die, die es nicht wissen, da hat es nicht wirklich einen Kampfsportverein gegeben, außer so Karate und dafür mich nicht wirklich interessiert. Davor Fußball gespielt und irgendwie dann halt über einen Arbeitskollegen reingeschnuppert und dann hat es mir gefallen.
Und direkt dabei geblieben.
So schaut es aus, ja, bis heute.
Ich habe immer zu Michael Risch gesagt, wenn man da mal reinrutscht, da kommt man nicht mehr raus.
Ja, das macht süchtig, richtig süchtig.
Warum schafft das Fußball eigentlich nicht? Weil wir haben Badefußball gespielt, aber sind nicht dabei geblieben.
Das ist eine gute Frage, aber die kannst du mir vielleicht besser beantworten. Ich habe mir darüber keine Gedanken noch gemacht.
Ja, nicht. So. Das ist gerade zum ersten Mal.
Ja.
Wieso hat es bei dir denn eigentlich 5 Jahre gebraucht, bis du dann gesagt hast, ich mache einen Kampf, ich steige in den Käfig?
Also gekämpft habe ich ja davor schon. Thai-Boxen habe ich gleich nach 6 Monaten meinen ersten Kampf gemacht, ja. Natürlich verloren. Und ja, so ist dann dahingegangen. Dann über das Grappling-Training habe ich Grappling-Kämpfe gemacht auch. Und dann ist da Roberto zu mir gekommen und gesagt, dass 2018 die Staatsmeisterschaft ist und er würde mich empfehlen, dass ich dort kämpfen sollte. Und so hat das dann begonnen. Wir haben dann gedacht, ja, wieso nicht? Jung, dumm wie ich war. Und
aber diesmal hat sich's ausgezahlt, im Gegensatz zum K1.
Ja, genau. Ja. Dann habe ich bei der Staatsmeisterschaft auf 70 Kilo gekämpft und gleich gewonnen. Und ja.
Wie zuletzt da 2019, oder? Stimmt das?
Auf der Staatsmeisterschaft 2021. Also es war im November 2019 habe ich auch gekämpft, aber da habe ich die Staatsmeisterschaft nicht gewonnen, weil ich habe meinen ersten Kampf gewonnen und habe dann eine Cauliflower hier bekommen, eine Blumenkolor.
Ja.
Und das musste dann halt
mit einer Spritze das genau, Blut rausgesagt. Kann man da dann nicht gleich wieder kämpfen oder braucht man eine Absagepause?
Es ist möglich, dass man gleich wieder kämpft, nur bei mir war es ein richtiger Ballon, mein Ohr war schon und die haben, glaube ich, 7 Milliliter Blut aus dem Ohr dann rausgenommen im Krankenhaus. Es war
schon viel.
Genau. Der Arzt hat mir nicht mehr die Freigabe gegeben und somit habe ich dann nicht weiter kämpfen können.
Ja. Wahnsinn, das habe ich gar nicht gewusst. Also das ist echt hart, dass wir überhaupt 7 Milliliter Platz haben in so einem Ohr. Das klappt mir gar nicht.
Das war heftig, ja.
Ja. Hast du ein Foto?
Ja, auf Instagram. Vielleicht kann man es irgendwie einblenden. Aber
das werden wir einbauen.
Ja,
wenn ich es nicht vergiss. Was ist denn so dein Lieblings- oder Spezialdisziplin? Ich meine, du kommst vom Fußball, ist es dann eher Stand-up oder hast du dich doch ins Grappling eher verliebt?
Ich mache eigentlich alles gleich gerne. Ich sehe MMA jetzt als kompletten Sport eigentlich. Für mich gibt es nicht nur diesen Stand-up-Part oder den Bodenkampf-Part. Ich schlage mich gerne im Stand und auch am Boden. Mir ist nur wichtig, dass ich der aktive Part bin und nicht der Füger.
Ja. Und wie ist das dann, wenn du so an deinen allerersten Kampf zurückdenkst? Was sind so die ersten Erinnerungen? Oder was kommt da in den Sinn?
Nervosität vor dem Kampf natürlich, Ängste. Und ja, vom Kampf selber weiß ich gar nicht mehr so viel. Ich weiß nur, dass ich so nach 30 Sekunden einen Takedown bekommen habe, also ich im Austeil habe. Und dann war ich in der Top-Position und habe den Kampf auch finishen können. Also war ein schönes Gefühl dann, wie die Hand raufgegangen ist und dass das was süchtig macht dann auch, dass der Antrieb zum Erfolg einfach.
Ja.
Ja.
Und jetzt hörst du öfters die Fans deinen Namen schreien, den Vornamen schreien.
Ja, voll, falsch ausgesprochen, richtig ausgesprochen. Jetzt dann bin ich voll dabei und wie gesagt, es ist eine Sucht einfach. Sucht gewinnen macht süchtig.
Ja, hast du schon einen ordentlichen Pokalsammlung daheim, Medaillensammlung?
Ja, also die Kleine freut sich immer, wenn ich Pokale, Medaillen nach Hause bringe. Und
das glaube ich.
Ja.
Ein schönes Mitbringsel.
Genau.
Versteht das jeder in deiner Familie, dass du kämpfst?
Puh, also am Anfang war meine Mutter sehr, sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber. Die macht sich heute noch Sorgen. Es ist halt nur halb so schlimm eigentlich. Für mich als Kämpfer nicht nachvollziehbar, die ganze Sorge. Aber als Elternteil verstehe ich es halt schon. Sonst in meiner Familie unterstützen es eigentlich alle und finden das auch nicht so schlimm. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage gut beantwortet habe oder nicht.
Das
aber
passt schon. Ja. Du, wie ist es dann jetzt mit deinen Kindern? Also du hast 2 Mädels, was ist, wenn eine davon einmal MMA kämpfen möchte?
Ja, wenn sie möchte, dann werde ich das Ganze unterstützen, aber wie soll ich sagen, sie sollte vorsichtig sein, was sie sich wünscht und wenn sie es macht, soll sie es richtig machen. Halt.
Ja.
Oder sie soll es hobbymäßig machen. Das wäre auch okay. Ja. Aber nicht dieses, disziplinlose, ich fange mal mit dem Sport an und dann dort und irgendwann wird es zu schwer und ich höre auf, das will ich nicht wollen.
Ja. Ja. Du kämpfst auf, du hast schon gesagt, 70,3 Kilogramm und du hast jetzt schon 21 Kämpfe gehabt, was schon recht viel ist, oder? Ist das, also Fight Record 17 Siege, 3 Niederlagen, auch unentschieden, ist nicht so schlecht.
Ja, es läuft ganz gut, ist für österreichische Verhältnisse sehr viel, weil die meisten machen
2-3 Kämpfe im Jahr.
Ja, okay. Genau, und machen auch 5 Amateurkämpfe Maximum, dann switchen sie halt in den Pro-Bereich rüber. International gesehen, also jetzt, wenn wir über die WM sprechen, von der IMAF, dort haben alle an die 20, 30 Kämpfe Minimum. Also das ist Usus eigentlich. Das ist halt in Österreich nicht gang und gäbe. Da haben wir ein bisschen ein anderes Modell.
Aber es ist gut, dass du so lange im MMA-Bereich, also im Amateurbereich bleibst, oder?
Ja, wenn man, also mein Ansatz ist der, ich kämpfe die schweren Kämpfe jetzt mal im Amateurbereich und verbessere mich stetig, ohne dass das dann auf meinen Pro-Rekord zurückfällt. Das ist der Sinn dahinter. Ich kann mir die Zeit nehmen, kann Kampferfahrung sammeln und aus den Fehlern lernen, ohne dass das dann wirklich ins Gewicht fällt. Das ist ja meine Herangehensweise. Ich weiß, in Österreich sehen das halt viele ein bisschen anders.
Ja, die haben lieber null dahinter stehen und kämpfen gegen irgendwelche, die vielleicht 10 Kämpfe weniger haben.
Genau.
Oder sagen wir 5 Kämpfe
weniger. Also meine Frage, die ich mir selber gestellt habe, ist, ob das dann wirklich einen Sinn macht, wenn man internationale Karriere anstrebt, weil wenn man dann halt ins Ausland kämpfen geht oder gegen selber gestandene Gegner und selber noch nie einen gestandenen Gegner vor dem Gesicht hatte, dann wird es für die meistens düstere nach dem
Käfig. Böses Erwachen geben. Das heißt, ich meine, als Profi wird sowieso wieder bei Null gestartet. Dann ist es gut, wenn man doch davor mal verliert oder zumindest lernt zu verlieren.
Ja, und wie du sagst, es wird bei Null gestartet und wenn ich schon jetzt habe ich 21 Kämpfe, wenn ich dann ins Probewechsel knapp an die 30 wahrscheinlich oder wer weiß, ich starte wieder bei Null und wenn mein Gegner nicht auch eine gediegene Amateurkarriere hinter sich hat, dann habe ich halt einen immensen Vorteil.
Ja.
Das hat man auch beim Kampf Usyk gegen Joshua gesehen. Der Usyk hat über 200 und der Joshua hat knapp 50 gehabt.
Ja, da merkt man schon einen Unterschied. Also das ist auf jeden Fall.
Absolut.
Ja, dein Kämpfername ist Bad Moon. Warum? Woher kommt das?
Ich habe ein Lieblingslied, das ist Bad Moon Rising von CCR. Und ja, die Freunde haben dann zu mir gesagt, ich könnte das doch als Kämpfername nehmen und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich eine coole Sache.
Also ein ziemlich cooler Name, weil den hat man nicht so oft. Also die meisten haben ja Doppelnamen oder was, der hat den Namen, der nimmt den Namen, weil es cool klingt, aber das ist echt
genau
sehr einzigartig eigentlich.
Absolut.
Cool, deine Freundin hat einen guten Geschmack.
Danke, grüß dich hier aus.
Ja. Du hast ein Tattoo, da steht drauf, allzeit getreu. Und dann habe ich gesehen, du bist immer mit einer Österreich-Fahne unterwegs, also bei Kämpfen. Und wie ich Fotos gesehen habe von der Abwaage, da ist da Österreich-Unterhosen an oder Shorts und da steht auch drauf, ja, Österreich. Das ist, kommt mir fast vor wie in Amerika, so der Patriotismus. Woher kommt der?
Ja, gute Frage. Woher kommt, weiß ich nicht. Also ich bin schon ein Patriot und stolzer Österreicher. Aber ich bin jetzt kein Mensch, der glaubt, er ist was Besseres, weil er Österreicher ist oder einen Bezug hat. Also jeder hat seine Berechtigung. Hier finde es trotzdem schön, mein Land zu repräsentieren und das macht mich auch stolz.
Gibt es denn so Momente, wo du dann manchmal lieber zu Serbien haltest oder überhaupt zu Serbien haltest oder gibt es das gar nicht? Weil du hast ja doch Wurzeln auch.
Ich muss sagen, ich habe Wurzeln dort, aber ich kenne meinen Opa nicht wirklich.
Okay.
Er ist früh verstorben. Und ja, ich spreche auch kein Serbisch. Also ich sehe mich halt als Österreicher selber. Also ich habe jetzt nichts gegen Serbien, aber ich bin jetzt auch nicht pro Serbien. Also ich habe jetzt nicht wirklich einen Bezug dazu, sagen wir so.
Aber ich finde es cool, dass man in Österreich noch, dass es Menschen gibt, die Österreich so unterstützen, weil manchmal sieht man ja nicht einmal am Nationalfeiertag noch österreichische Fahnen am Fenster draußen hängen und das ist schon ein bisschen traurig, wenn man denkt, das ist unser Land.
Ja, es wird halt oft schlecht dargestellt, wenn es deine Fahne irgendwo mitnimmst, dass du eventuell ein Nazi oder irgendwas bist, das ist halt schlecht behaftet schon, wenn du Patriot bist in Wahrheit hier. Aber in Amerika oder überall anders ist es doch gang und gäbe. Ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man stolz auf seine Heimat ist oder auf die Traditionen.
Und ich finde es schon cool in Amerika, was da abgeht. Also teilweise schon ein bisschen zu viel, aber vor jedem Footballspiel Flieger drüber, übers Stadion. Mit der Fahne, das ist schon echt lässig.
Ja, finde ich auch super so. Ja.
Findest du es als Österreicher gut, in Österreich MMA zu machen? Oder würdest du sagen, eigentlich wäre es gescheiter, wenn ich Profi werden würde, nach Amerika zu gehen oder in ein anderes Land, wo das vielleicht ein bisschen mehr gefördert wird?
Also mein Ziel, warum ich das Ganze amateurmäßig mache, ist auf jeden Fall, dass ich international kämpfen kann, mal ob das jetzt in Amerika, Großbritannien ist. Man kann jetzt Gott sei Dank auch hier dann auf der Cage Fight Series, was jetzt ja Kooperation mit UFC Fight Pass hat, professioneller kämpfen, sonst hier auf die regionalen Galen. Ja, dafür brauchst du halt keine wirkliche Amateurkarriere, ohne da jetzt dann irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber es ist ja nicht die ganz große Bühne oder ja, habe ich schon überall gekämpft dort in Österreich und finde ich auch super. Ja. Würde ich auch gern wieder kämpfen. Aber ja, also mein Ziel ist, geht über Österreich hinaus, weil es sich auch finanziell mehr lohnt, natürlich dann irgendwann mal.
Ja. Und bei solchen Kampfveranstaltungen verdient man ein bisschen was, aber jetzt so gesehen als Amateur, wie lebt sich's da? Also wenn du jetzt zu einer EM zum Beispiel fährst, kriegst du dann, wenn du gewinnst, auch Preisgeld oder irgendetwas?
Also ich bekomme prinzipiell gar nichts. Ich zahle eigentlich drauf für meine Amateurkarriere. Ja. Wenn es natürlich ins Profilager gleich wechselst, kriegst am Anfang ein paar hundert Euro mehr wahrscheinlich, aber auf Dauer gesehen wirst du halt immer nur deine paar hunderte verdienen. Ja. Und deswegen investiere ich jetzt Geld und Zeit und Herzblut in meine Amateurkarriere, dass es sich nachher vielleicht mal finanziell auszahlt oder auch nicht. Aber um die Frage zu beantworten, eigentlich bin ich Nettozahler und bekomme nichts dafür.
Das ist immer bitter eigentlich. Genau. Aber da sieht man dann, wer es wirklich will.
Ja, das ist wahr.
Und wie finanzierst du dir dann dein Leben?
Ich bin Bürokaufmann gelernter. Meine Mutter hat eine Reinigungsfirma, also ist in der Dienstleistungsbranche tätig. Dort bin ich 20 Stunden mehr oder weniger angestellt. Kann man das einteilen mit Training und danke nochmal Mama, dass man das ermöglicht. Ja.
Das ist echt super. Ja. Vor allem, wenn man sich selbst einteilen kann, weil das ist immer ein bisschen ein Problem. Wir wissen alle, in der Früh am Abend trainieren, das ist nicht einfach so easy cheesy.
Ja, das ist wahr, aber Papier ist Gott sei Dank geduldig, das hat mir mein erster Chef gesagt und meine Mama sitzt auch so.
Ja.
Komme ich rüber wie ein Mamasöhnchen.
Du hast keine Ahnung, wie oft ich meine Mama erwähne im Podcast. Ich denke mir jedes Mal, oh, nicht schon wieder. Aber man verbringt viel Zeit mit der Familie, vor allem mit den Eltern und sie machen auch viel für einen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz okay, wenn man mal Danke sagt.
Oh ja, danke Mama.
Weil wir da gerade davor von deinen Tattoos geredet haben, du hast ja ziemlich viele davon. Und ich habe jetzt vor kurzem gesehen, in China hat man den Fußballnationalspielern die Tattoos jetzt verboten, was ja echt ein Wahnsinn ist. Weil manche haben echt schöne Tattoos und alles voll, Arme, Beine, alles voll. Was würdest du sagen, wenn sie auf einmal in Österreich sagen würden, okay, MMA-Kämpfer dürfen keine Tattoos mehr haben, damit sie bessere Vorbilder sind?
Ja, puh, was ich sage.
Das ist brutal, oder?
Ja, ich finde es auch arg, aber die Chinesen haben halt ihre eigene Welt da drüben und finde ich nicht gut, auf keinen Fall, dass das so herabregiert wird, aber gut, hatte Zeiten dort unten wahrscheinlich für tätowierte Menschen, aber habe mir so keine Gedanken gemacht, was ich dazu sagen würde. Also ich habe es und ja, noch zum Allzeitgetreues habe ich, das ist eigentlich der Spruch von meiner Stadt, also wo ich herkomme, aus Wiener Neustadt, das ist genau.
Wow, cool. Weil Tattoos, weil ich habe dann ein bisschen recherchiert und ein Professor hat einmal gesagt, Wenn du dir Tattoo stechen lässt, bist du in der ersten Zeit schlecht beim Regenerieren, weil die Tinte geht natürlich ins Blut und das ist total schlecht. Du verlierst sehr viel an Leistungsfähigkeit, also bis zu 5% haben sie gemeint. Und ja, ist das dann etwas, ich meine, man überlegt es natürlich nicht, weil man will das Tattoo haben, man weiß schon was und das passt so an. Aber wenn du das hörst, würdest du dann überlegen, dir das nächste Mal Tattoo zu stechen? Oder würdest du sagen, okay, ich mache es einfach direkt nach dem Kampf, damit ich dann einfach eh ein bisschen Pause habe und nicht gleich wieder kämpfe und die Leistungsfähigkeit nicht runtergeht?
Also, ich kann mir vorstellen, dass das sicher die Regeneration beeinträchtigt. Aber hin und wieder esse ich ja auch am Blödsinn der Schokolade und das ist auch nicht optimal.
Ja.
Prinzipiell schaue ich schon, dass ich ein professionelles Leben führe, habe aber so darüber noch nicht nachgedacht, aber auch vor Wettkämpfen oder so lasse ich mich ja nicht tätowieren, weil es halt das Training beeinträchtigt, nicht nur von der Regeneration her, sondern jetzt mit einem Tattoo auf ein MMA-Training gehen, schwierig, weil du permanent natürlich irgendwo berührt wirst und das ist sehr unangenehm, sehr offene Wunde. Ja.
Wie lange hat man da diese Folie drüber und diese Creme, glaube ich, oder? Nie ein Tattoo gehabt, aber wie lange dauert das?
Bis vollständig abgeheilt ist, dass man schmerzfrei trainieren kann, also mit Körperkontakt an die 2 Wochen.
Ja, das ist schon viel.
Ja, absolut.
Org. Okay. Na, Tattoos. Doch nicht.
Nichts für dich?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das passt da gar nicht zu mir.
Ah, doch.
Was würdest du denn für mich auswählen?
Vielleicht irgendein Drachen oder sowas.
Oh, Drache ist cool. Ja. Ich finde Drachen super. Ja.
Da kannst du auch deinen Schriftzug No Love, oder?
Ah, ja. Da hört jemand meinen Podcast. Das ist ein Wahnsinn. Ja, stimmt. Siehst aber, No Love ist auch nur abgekupfert von einem anderen MMA-Kämpfer.
Von Cody.
Ja, Cody Garbrandt. Und ich habe mich immer schon gefragt, wenn du so von deinem Sport sprichst, da hört man doch sehr oft so eine Dankbarkeit aus. Für was bist du besonders dankbar, wenn du über deinen Sport nachdenkst?
Für die Struktur, die er mir in mein Leben gegeben hat und die, ja, eigentlich die Struktur und die Aufgabe in meinem Leben, weil das ist für mich eigentlich neben meiner Familie meine Hauptaufgabe. Natürlich auch der Bürokaufmann-Job ist meine Hauptaufgabe, aber ja.
Vom Herzen her natürlich das Kämpfen.
Genau, ja, ja, absolut. Ich lege da alles rein und ich bin einfach dankbar, dass ich einen Sinn im Leben vielleicht auch habe, jetzt dann so richtig, weil den MMA-Sport hatte ich vor meinen Kindern, also ja. Die Kinder sind immer wichtiger als der MMA-Sport.
Natürlich, das ist eh klar.
Ja.
Ja, aber wie du schon sagst, ein Ziel.
Ja, und ich glaube, er hat mich auch von viel Blödsinn weggebracht, der Sport, also das glaube ich nicht, das weiß ich früher oft unterwegs gewesen, Alkohol konsumiert und ja.
Fußballer-Lifestyle.
Fußball, Blödsinn gemacht einfach. Und das gibt es halt jetzt einfach nicht mehr. Es ist früh schlafen gehen, früh aufstehen, Training. Und das machen wir nicht kaputt durch irgendwelche Party-Exzesse oder Fußball. Ja.
Das ist gut, wenn man so das Leben dann irgendwie sozusagen in den Griff bekommt durch Sport. Was eigentlich immer so ein Widerspruch ist, weil man denkt immer so, Kampfsport, okay, das sind sicher voll die Raudis, aber eigentlich ist es immer das genaue Gegenteil.
Das ist richtig. Also die Leute, es gibt schon auch in der Fußballszene, wenn ich so drüber reden darf, die Leute, die einen Kampfsport machen, dass das einfach einen Unfug machen können. Aber die Leute, die dabei bleiben und das seriös nehmen, die werden sich dann von Fußball oder sonstigen Exzessen einfach trennen und das ist bei mir passiert und dafür bin ich dankbar, weil ich habe meinen Eltern und überhaupt mein Umfeld sicher viel Kummer bereitet durch diverse Sachen, die ich gemacht habe und ja, jetzt stehe ich einfach viel besser im Leben als damals.
Was waren so ein paar von deinen Rowdy-Geschichten?
Puh, ob ich da jetzt ins Detail gehen soll, das war's
nicht. Du musst nicht ins Detail gehen.
Okay, ja, also beim Fortgehen einfach Klassiker, angerempelt worden, Schlägereien, nichts, worauf man stolz ist und nichts, worauf ich wirklich eingehen will. Ja.
Aber das ist typisch, das ist mir schon mal passiert. Oder eigentlich ein Kollegen von mir, der hat einen anderen gerempelt und dann war der andere super aggro und wollte sofort mit ihm schlägern. Ach nee, das ist super, mein Kumpel will eh nicht schlägern. Kann ich mal probieren. Bin dazwischen gegangen und er hat das überhaupt nicht cool gefunden, ist einfach gegangen. Er war völlig überfordert, dass ich dann eigentlich mit ihm gemacht habe, ja, ist ja wurscht, ich kann ein bisschen teilboxen. Ich habe viel zu viel getrunken, auch, eindeutig. Ja, und der ist dann einfach weggegangen. Schlägerei kann man so aus dem Weg gehen, anscheinend.
Ja, bei mir hat sich leider nie oft eine Frau dazwischen gestellt, aber Gott sei Dank, also mir ist das so mal passiert. Ich war leider zu oft in sowas verwickelt und bin halt froh, dass es nicht mehr so ist.
Ja, ich glaube, ich bin auch ziemlich froh.
Aber vielleicht muss ich mal mit dir fortgehen, dann passiert es mir auch nicht. Ja.
Stimmt. Wobei im Moment würde ich ehrlich gesagt nicht mit mir da Schlägerei starten wollen, weil...
Schlecht in Form.
Extrem schlecht in Form. Noch nie so schlecht in Form gewesen wie jetzt zur Zeit. Das ist echt traurig. Aber egal, wird schon wieder. Neues Jahr, neue Vorsätze. Wobei, den Vorsatz brauche ich nicht einmal, weil Sport ist eh unser Leben. Aber ich muss schon sagen, das mit der Pandemie ist echt zart. Vor allem, du bist Sportler, du darfst trainieren, du darfst da einfach so trainieren. Aber wenn das Gym so ist und wenn du dann nebenbei noch sehr viel arbeitest, du hast einfach keinen Bock am Abend noch daheim ein Programm zu machen. Allein. Ich brauche immer so das Gym, ich brauche Menschen um mich herum. Jemanden, der mich anschreit, der sagt, mach 10 Liegestütze, dann geht es. Früher war es anders, aber seit ich nicht mehr Sport studiere und Arbeit ist das echt wilde geworden, ganz, ganz wilde.
Ja, das glaube ich dir, Aber du musst deinen Schweinehund besiegen einfach.
Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Ich finde ihn nicht einmal.
Ja, das ist schwer zum Besiegen.
Ja. Er wird schon wieder kommen und dann werden wir das wieder ausbügeln. Du, ich habe gesehen, du hast einen Garten in Wiener Neustadt mit einem Pool, das ist ziemlich cool. Aber was ich fragen wollte, tust du dann auch so Gemüse anpflanzen oder irgendetwas im Garten? Oder?
Ja, wir haben so, wie heißt das? Ist das ein
Hochbeet.
Ein Hochbeet, ja. Das tut meine Freundin bewirtschaften. Ja. Da gibt es immer frische Paprika und Tomaten und Zucchini, Auberginen, alles, was das Gemüseherz begehrt. Also richtig cool.
Das ist echt Luxus.
Ja, absolut.
Schmeckt aber auch so viel Arbeit. Besser. Ja, ja.
Aber es zahlt sich aus.
Hilfst du da manchmal?
Ja, beim Essen dann.
Wahnsinn.
Nee, ich bin nicht so der Gärtner, aber hin und wieder pflücke ich mir schon eine frische Tomate und verzehre es dann auch gleich. Ja.
Ja, das ist das Beste. Direkt runter vom Strauch.
Oh ja.
Die schmecken ja unglaublich gut. Ich weiß nicht, die schmecken so anders dann vorher gekauft.
Das ist wahr.
Wir haben ja die kleinen Orangen, also die Orangen-Tomaten, so gut.
Die Cherry-Tomaten.
Ja, Wahnsinn. Ich habe ein Bild gesehen von dir. Ein ganz anderes Thema. Im Rollstuhl. Du hast dazu geschrieben, du hast einen rheumatischen Ausbruch im Knie gehabt. Und jetzt wollte ich fragen, ob das etwas ist, das nur einmalig war oder ist das öfters? Weil Rheuma, weiß ich, das ist ja etwas, das eigentlich kommt und
viel genau, bleibt. Also eigentlich ist das eine Autoimmunerkrankheit. Ja, ich bin 2015 im November, muss das gewesen sein, ins Krankenhaus gekommen mit einer Flüssigkeit in mein Knie und konnte mich nicht mehr bewegen. Und ja, dann war ich 14 Tage im Spital, dann haben sie mir das immer wieder abgesagt und haben dann festgestellt, dass meine Rheumafaktoren im Blut halt sehr hoch sind und dass ich rheumatoare Arthritis habe. Und ja, das heißt normalerweise ein Leben lang Cortison nehmen und Medikamente. Und dann bin ich halt, oder sagen wir so, ich habe mir dann gedacht, ich google das Ganze mal, ein bisschen peinlich, aber...
Ich google auch immer alles.
Habe angefangen zu recherchieren, was man sonst noch machen kann, weil ich nicht ein Leben lang Medikamente nehmen wollte. Und bin ich auf eine Alternative gekommen, dass man, wenn man Fleisch und Milchprodukte weglässt, die Entzündungswerte im Körper rapide abnehmen und ein Rheuma-Ausbruch ist ja mit den Entzündungsfaktoren gekoppelt einfach. Und ja, wenn ich praktisch keine entzündungsfördernden Lebensmittel zu mir nehme, dann gehen die Entzündungswerte auch runter. So haben die das erklärt. Dann habe ich mich vegan ernährt und glutenfrei für ein halbes Jahr. Und ja, tatsächlich hat das dann auch ohne Medikamente funktioniert. Cool. Wieder zurück zum Sport kommen können.
Das ist lässig. Und du bist jetzt immer noch vegan?
6 Tage die Woche, sagen wir so, lebe ich vegan, vegetarisch eigentlich. Also esse zweimal die Woche Fisch und einmal Fleisch. Ja,
ja, passt da.
Ja, also ich habe meinen Weg gefunden für mich, dass ich meinen Sport ausüben kann, dass ich mich super bewegen kann und dass ich die Krankheit mehr oder weniger besiege, wobei man Autoimmunkrankheit ja in dem Fall ein Leben lang hat. Das heißt, wenn ich jetzt wieder auf meine alte Ernährungsweise zurückgreifen würde, dass der Rheuma-Ausbruch sich irgendwann wieder kommen wird.
Und gehst du da dann einmal im Jahr zum Check-up oder so?
Ja, ich mache immer so ein großes Blutbild und das Ganze, dass wir es schon abchecken. Aber seit jetzt 5 Jahren, also über 5 Jahren, habe ich Gott sei Dank damit keine Probleme mehr.
Ja.
Also es ist echt, echt arg, was Ernährung macht.
Und Sport wahrscheinlich
ja. Ja, absolut.
Aber davor warst du auch sehr sportlich. Hast du das beim Fußball nie gehabt, dass du da auf einmal dann solche rheumatischen Ausbrüche gehabt hast?
Nein, ich habe das eigentlich nie gehabt, bis zu meinem 24. Lebensjahr. Und ja, irgendwann hat der Körper wahrscheinlich einfach gesagt, hey, war nicht, jetzt ist Schluss mit dem Konsum, den ich so gelebt habe, mit Alkohol und jeden Tag einfach. Es war in der Früh angefangen mit der Milch und mit irgendwelchen Eiweißshakes natürlich, ganze Molkekonzentrate drinnen und zum Mittag dann Spaghetti Bolognese oder was halt immer gegeben und zwischendurch ein Leberkässemmel oder es war, ich habe am Tag 3-4 Mal Fleisch gegessen, Milchprodukte, Eier. Und ich schätze, dass das ein Körper dann irgendwann mal zu viel war und dann hat es halt den Ausbruch gegeben.
Ja.
Davor war nie was gehabt, muss ich auch sagen.
Spannend, dass das einfach so dann auf einmal kommt und wieder geht. Aber gut, dass du das in den Griff gekriegt hast mit den ganzen Ernährungssachen.
Ja, absolut, absolut.
Das ist ja in Österreich auch total verwöhnt, ehrlich gesagt. Von veganem Zeug her, weil du kriegst ja alles. Und du kriegst da so viel antialkoholische Getränke und vegane Produkte. Das gibt es in anderen Ländern nicht in dem Ausmaß, ehrlich gesagt, als in Österreich.
Ja, das ist ziemlich cool. Gott sei Dank. Also wie ich angefangen habe, 2015 noch,
da hat es wahrscheinlich nicht so
zum Ernähren, das war echt, echt noch eine andere Zeit. Also da hast du vielleicht eine Milchalternative gehabt, eben also diese Sojamilchprodukte. Und jetzt sind die veganen Produkte echt am Vormarsch, Gott sei Dank. Also finde ich super. Sollte sich auch jeder überlegen, ob er vielleicht nicht ein bisschen umsattelt, seiner Gesundheit zuliebe und eventuell auch den Tieren zuliebe.
Oh ja. Die Tieren vor allem.
Bei dir geht es um die Tiere, das habe ich ja mitbekommen bei deinem Podcast.
Fall. Ja, das die Geschichte kennst du, gell? Das arme Schwein.
Letzter Podcast wirklich. Mit Michelle war das.
Ja. Und das war echt wilde. Vor allem da war ich 6. Und seitdem wollte ich eigentlich kein Fleisch mehr essen. Außer es ist baniert, weil da sieht man es nicht so, dass es ein Fleisch ist. Ein bisschen Zitrone drüber, über Schnitzel, dann geht ja schon.
Ja, ist schon lecker.
Ja, war lecker. Aber es geht mir gar nicht ab. Also nichts. Also gar nichts, einfach so ein Schnitzel, was nicht, liegt da und ich denke mir so, na, hätte ich keinen Bock drauf, das zu essen.
Ja, wenn du so lange abstinent bist, dann weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, wie das schmeckt, oder?
Ich weiß schon noch, wie es schmeckt. Ja, aber es geht mir gar nicht ab.
Das ist super.
Ich habe ja gesehen, Wiener Neustadt lebst du und du fährst aber sehr oft nach Graz und das ist ja eine halbe Weltreise da, ein paar Mal die Woche hinzufahren. Wie oft fährst du dorthin?
Ich fahre 2-mal in die Woche, also in der Woche nach Graz und zurück. Das sind 150 Kilometer eine Strecke, also hin und zurück sind es 300 Kilometer. Ich bin immer Dienstag, Mittwochs dort zum Sparring und zum Wandringen. Und da geht schon auch Zeit drauf und Geld. Aber es ist mir auf jeden Fall wert und es ist okay, so wie es ist. Bin zufrieden.
Das ist ja Wahnsinn. Du fährst immer mit dem Auto dann hin?
Ja.
Bist du da nicht voll fertig nach dem Training? Also ich bin summiert, dass ich froh bin, dass die U-Bahn fahren muss und nicht ich.
Ja, ich bin schon oft erledigt nach dem Training, aber von nichts kommt nichts und ich habe Ziele und dafür bin ich bereit, das zu geben, sagen wir so.
Und du fährst immer nach Graz, weil dort das Training fürs Nationalteam ist? Oder weil dir das Gym dort so taugt und die Ädels eine gute Arbeit machen?
Genau, also eigentlich wegen die Coaches, die haben halt richtige Ahnung davon. Der Mike und der Gerd sind MMA-technisch für mich halt das Beste, was ich in Österreich bis jetzt kennenlernen durfte. Und ja, Sparringspartner natürlich sind auch sehr gut. Und ja, bin echt froh, dass ich die Chance habe, überhaupt dahin zu fahren und mit den Leuten zu trainieren.
Da haben wir sehr viele gute Leute. Mit wem trainierst du das so? Weil ich denke mal, Bock die vielleicht in deiner Gewichtsklasse mal schauen? Oder Flo ist vielleicht schon ein bisschen schwerer?
Ja, also das sind eigentlich meine Haupttrainingspartner, ja. der Bogdan und der Florian, also Aberger. Bogdan Grad und der Florian Aberger.
Ja.
Und der zweite aus Wiener Neustadt fährt auch immer mit mir, mit der Anas.
Mhm.
Also wenn ich jetzt...
Hamadu.
Hamdui.
Oder so,
ich hoffe, ich habe das falsch ausgesprochen, Anas. Wenn ja, tut es mir leid.
Das passiert mir ständig.
Also mit die trainiere ich großteils und halt auch noch mit einigen anderen aus Graz. Also es sind nicht nur die, aber das sind meine Haupt-Sparrings-Trainingspartner.
Du bist sehr zufrieden damit.
Absolut, von denen kann man viel lernen.
Ja, und in Wien trainierst du?
Ich habe in Wien trainiert, also bis vor der Pandemie im Gym 23 auch, mit vielen guten Jungs und... Aber das hat sich jetzt mehr oder weniger aufgehört seit der Pandemie, weil jetzt nur kontaktlos und das Ganze. Ich habe in Wiener Neustadt einen Raum, also eine Halle mit Boxsack und Ringematten und dem ganzen Zeug. Da kann ich auch kontaktlos alleine trainieren, da muss ich nicht nach Wien fahren.
Ja, das ist ein bisschen feiner.
Ja.
Da spart man sich sehr viel Zeit.
Genau.
Hast du nie überlegt, nach Graz oder nach Wien zu ziehen, damit das Training ein bisschen einfacher zum Erreichen ist?
Nach Wien muss ich sagen, nicht, weil es sind von mir zu Hause 40 Minuten ins Gym 40 Kilometer ins Gym 23, war ich in 30 Minuten dort.
Bist fast schneller als ich und ich wohne in Wien.
Also Wien war nie die Überlegung, aber nach Graz habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber mein ganzes Leben ist halt in Wiener Neustadt, arbeitstechnisch, familientechnisch und auch freundetechnisch. Und so jetzt mit den zwei Kindern will ich es eigentlich nicht, weil die Oma freut sich, wenn das sieht. Und das
ist für euch auch Entlastung.
Absolut.
Wenn jemand dann kommen kann und Kinder ein bisschen nimmt.
Genau.
Ja. Hast du viel genascht jetzt in der Weihnachtszeit mit den Kids daheim oder warst du sehr diszipliniert?
Ich war sehr diszipliniert, nachdem er ja am 24. in Abu Dhabi kämpft auf der WM. Habe ich zu den ganzen Familienfeiern meinen eigenen Lunch mitgebracht und so Sachen. Also ich habe nichts genascht. Ja. Ich war brav, die Frau und die Kinder, die haben gebacken und haben mich dran riechen lassen, aber gestern so selber.
Gott, ist das gemein.
Ja.
Das stelle ich mir echt wild vor.
Selber ausgesucht.
Aber wir kommen schon dahin, wo ich hin will, nämlich Abu Dhabi. Dort ist die WM. Und wie viele von euch fliegen da jetzt hin?
Also das österreichische Nationalteam hat 8 Starter, eine Frau und die fliegen, das ist das Team, also 8 Starter.
Ja, und du bist da dabei?
Ja, ich bin dabei, jetzt schon das dritte Mal bei einer IMAF.
Ja.
Ich war auf 2 Europameisterschaften, jetzt das erste Mal auf einer Weltmeisterschaft und ich freue mich schon richtig drauf.
Ich habe wohl gesehen, die Europameisterschaften, da habe ich mich dann gefragt, okay, kann man das mit einer WM vergleichen oder ist das völliges Neuland?
Nein, kann man schon vergleichen. Also es sind großteils schon dieselben Nationen, die starten. Mhm. Bei der WM ist halt noch ein bisschen breiter gefächert. Aber es wird von der Teilnehmerzahl und von den Nationen her doch um einiges größer, nur die Elite auf einer Europameisterschaft, die kann auch bei der Weltmeisterschaft mithalten.
Mhm. Ja. Und wie ist es dann dort? Wie läuft es ab und wie viele Kämpfe hat man da?
Im besten Fall hat man 5 Kämpfe, 32 Starter sind pro Gewichtsklasse erlaubt. Das heißt,
das ist eigentlich schon wieder wenig, wenn man denkt, nur 32 auf der ganzen Welt in einer Gewichtsklasse.
Ja, prinzipiell dürfen wir oder schickt ja der Verband nur die Staatsmeister hin, sagen wir so. Und
hat der Gerhard mal erklärt, ja.
Genau.
Sehr gut.
Und 32, glaube ich, ist auch genug, weil wenn man sich vorstellt, der Kämpfer muss im besten Fall 5-mal kämpfen.
Mhm.
Und da entstehen einiges an Blinsuren und ja.
Das ist das, was manche in 2 Jahren kämpfen.
Ja, so.
Ja.
Wenn es hochkommt in Österreich vielleicht, ja.
Wann hast du dann deinen ersten Kampf?
In Abu Dhabi?
Ja.
Am 24. dann nämlich einmal. Mhm. 24. oder 25. Ich weiß jetzt nicht, was mit der Registration dort ist.
Ja.
Das ist ganz interessant. Also man muss sich jeden Tag, also für die, die es nicht wissen, muss sich für je, also wenn man weiterkommt, muss man sich jeden Tag neu einwiegen. Und okay. Das heißt, wenn du fünfmal kämpfst, musst du dich fünfmal neu einwiegen.
Das heißt, du musst eigentlich die Stunden davor wahrscheinlich noch in der Sauna sitzen, falls du da danach ein paar Spaghetti isst.
Ja, oder du verzichtest auf die Spaghetti und sparst dir dann die Sauna. Ja,
wäre natürlich optimal, aber ich meine, so Kampf ist schon anstrengend. Da will man danach schon was Gescheites essen, oder? Speicher wieder auffüllen.
Ja, schon, ja. Ernährung ist wichtig, aber man sollte halt vorher die Hausaufgaben machen, dass man nicht zu viel schwitzen sollte, weil in einem Amateurkampf ist es so, dass du, oder bei der IMAF, ist so, dass du in der Früh abwiegst und dann, sagen wir, je nach Gewichtsklasse oder welche Kampfnummer du hast, zwischen 4 und 8 Stunden danach kämpfen solltest. Und da ist der Saunagang natürlich nicht so gescheit, weil du dann noch immer dehydriert bist. Das ist bei einem Pro-Kampf, wo am Vortag die Abwaage ist, schon etwas anderes, weil du halt Zeit hast, dich zum Rehydrieren.
Aber das ist doch eigentlich viel gescheiter, weil dann können die nicht da auf einmal 15 Kilo raufpacken, oder? Das ist doch viel besser für den Körper und fairer.
Ja, absolut, sehe ich auch so. Nur das Problem dabei ist, dass die Leute trotzdem davor in die Sauna gehen und dann halt dehydriert im Oktagon steigen und dann die Verletzungsgefahr natürlich um vieles höher ist.
Hast du dann so dir überlegt, okay, ich schaue, dass ich nur 2 Kilo vielleicht am Tag davor noch machen muss, oder machst du gleich das Gewicht, was du brauchst und schaust, dass du immer auf dem bleibst?
Also ich habe jetzt momentan 74 Kilo in der Früh. Ich werde noch 2-3 Kilo abnehmen, sagen wir so, Kreatin weglassen, meinen Wasserspeicher ein bisschen entleeren. Salz, dann kurz 2-3 Tage davor weglassen, Kohlenhydrate. Und ich habe mit dem Gewichtwachen nie wirklich das Problem gehabt. Ich bin jetzt nicht ein schwerer 70er, aber ja, das zieht, also ich gehe nicht wirklich schwitzen, habe ich nicht notwendig.
Ja.
Wenn du mit einer Frequenz kämpfst, mit 7-8 Mal im Jahr, dann machst du auf Dauer deinen Körper halt kaputt. Bin nicht wirklich ein Fan von diesem Dehydrieren, Weightcutten, ja, ist okay, aber schwitzen brauche ich nicht unbedingt.
Ist ja besser so.
Ja.
Für den Körper auf jeden Fall. Und dafür für die mental wahrscheinlich. Weil wenn du weißt, okay, boah, mir geht es eigentlich gar nicht so gut, aber wenigstens habe ich das Gewicht gemacht, da dann in einen Kampf zu gehen, vor allem bei einer Weltmeisterschaft, ist, glaube ich, nicht so einfach.
Ja, vor allem, es zehrt halt schon sehr an der Leistung. Das darf man auch nicht unterschätzen. Nicht nur, dass es gefährlich ist. Wenn du 2 Kilo in der Sauna machst und dann 6 Stunden danach kämpfen musst, dann wirst du wahrscheinlich mit der 2. Runde leer sein und dafür dann bestraft werden. Manche können es, manche können es nicht. Ich mache es nicht.
Ja. Also. Und was nimmst du dir selbst vor für die WM?
Puh, das ist eine gute Frage. Also ich hätte gerne eine Medaille. Es ist ein Wunsch von mir, ein Traum, für den ich hart arbeite. Wirklich hart Arbeit. Man wird sehen, was die Auslosung bringt. Es gibt Nationen, die halt sehr schwer zum Besiegen sind. Aber ich gebe mein Bestes und ich komme für die Medaille auf jeden Fall.
Und vielleicht auch mit der wieder haben.
Ja, hoffentlich.
Ja, dann sitzen wir wieder da. Gell?
Ja, versprochen.
Du musst wieder kommen. Aber gibt es da so ein paar Favoriten, wo du sagst, also die wären schon echt der Wahnsinn.
Ja, Russland ist immer ein heißer Tipp. Also die Jungs haben es richtig drauf.
Ja.
Die bahrainische Nationalmannschaft, die hat sehr viele Tschetschenen halt dabei, sind auch sehr
die
stark.
Sind immer stark, ja.
Ja.
Weiß nicht, was die dort machen oder nicht machen, ich glaube.
Ja, die bürgern die richtigen Leute ein, glaube ich. Also wenn du da einen guten Kampfrekord hast, wirst du wahrscheinlich die Staatsbürgerschaft ein bisschen leichter kriegen.
Die schicken es danach.
Genau. Ja. Na, also das wäre so ein Los, dass man sich in die ersten paar Runden am besten erspart. Aber es ist, was ist. Also wenn sie wollen oder wenn es gelost wird, dann soll es so sein.
Wie ist denn das so, wenn man zu so einem großen Ereignis fährt mit, keine Ahnung, 8 andere oder zu 8 und mit den Trainer dazu? Ist das auch ein bisschen Spaß dabei oder ist das wirklich nur konzentrieren, alles irgendwie auf sich fokussiert?
Also ich sage, für mich ist der Spaß, kommt auf alle Fälle nach dem Wettkämpfen. Ja. Und ja, also für mich ist der volle Fokus auf den Kampf, was danach, wenn man ausgeschieden ist oder so, dann kann man schon wieder gut essen gehen oder vielleicht sich mal am Strand legen dort, aber ja.
Ah, hast du schon ein bisschen angeschaut, was du anschauen könntest in Abu Dhabi?
Nein, mir ist zugetragen worden, unter anderem von meiner Mutter, dass dort so ein der Ferrari-Komplex oder sowas ist dort. Aber ich habe auch gesagt, sie sollen mir bitte davon nichts erzählen, weil es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht momentan. Also danach kann ich mich darum kümmern, aber ich brauche das auch gar nicht in meinem Kopf.
Ja.
Also Entschuldigung, falls du jetzt drüber reden wolltest, dann müssen wir mal meinen Podcast einladen.
Ich habe genug von Formel 1 für das Jahr. Gibt es denn also Kämpfer, wo du sagst, okay, dafür habe ich mich extra vorbereitet, ich habe extra geschaut, dass ich wirklich, falls ich auf den Triff vorbereitet bin?
Nein, ehrlich gesagt nicht, weil es sind 32 Leute in meiner Gruppe, das heißt, die Chance ist 1-31, weil ich bin ja auch einer davon, dass ich auf den Triff. Und ich kenne ein paar, die das machen, ich halte da halt nicht wirklich was davon. So. Ich rede dann mit Gerhard, der schaut sich dann die Kämpfer davor an und dann machen wir ein Gameplan aus und wir sind ein eingespieltes Team. So, meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, weil die Chance, dass ich den bekomme, auf dem ich mich dann vorbereite, ist so gering, dass es sich da das einfach nicht auszahlt.
Ja, das heißt, das Wichtigste ist einfach Selbstvertrauen, reingehen, wissen auf das beruhen, auf was man gearbeitet hat und dann wird das schon klappen.
Genau, absolut.
Hat der Gerhard auch viel zu tun, wenn er dafür alle Gewichtsklassen oder für die 8 Gewichtsklassen, falls da jemand ist, sich vorzubereiten, jeweils.
Ja, natürlich. Das ist die Aufgabe von einem Nationaltrainer bei einer WM. Also der ist dann schon ganz schön eingespannt, sicher.
Das stelle ich mir echt schwer vor.
Da war sein Bruder sicher als Unterstützung auch.
Ja. Aber die haben schon sehr viel Erfahrung und die wissen schon, was sie tun.
Genau.
Setz sich ja in guten Händen. Was ich noch fragen wollte, wer macht denn hier die Frisur vor den Kämpfen?
Es ist verschieden, also zu 90% macht es die Freundin. Letztes Mal war ich in so einem Afro-Shop in Wiener Neustadt, ich weiß nicht genau, wie der heißt, und die hat mir die Haare ganz cool geflochten für die Staatsmeisterschaft. Also wenn du dreimal oder viermal vorhast zu kämpfen, dann brauchst du schon einen Profi, das macht, sonst macht es mir die Freundin für einen Kampf. Bis jetzt immer noch gehalten.
Was wird es dieses Mal für eine Frisur?
Ja, die klassische geflochtene, vielleicht vier Reihen oder so. Vielleicht kann man mit der Dame vom Afrika-Shop reden, dass man rot-weiß-rot irgendwas reinflechtet oder so.
Cool.
Mal schauen.
Darüber hat er sich aber Gedanken gemacht.
Ja, absolut.
Wie viel Österreich-Unterhosen wirst du mitnehmen?
Nein, nur für die Abfrage. Ich kämpfe miteinander und das ist mir ein bisschen zu unbequem, sonst muss ich sagen.
Okay.
So meine Kompressionsshort dann beim Kämpfen.
Ja. Damit nichts verrutscht.
So schaut's aus. Okay.
Gibt es noch irgendetwas, das du gerne uns mitteilen möchtest? Oder?
Eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich freue mich schon richtig auf Abu Dhabi und.
Das glaube ich.
Ja, es wird lustig und. Wenn ich so noch jetzt drüber nachdenke, dann will ich noch Danke sagen an alle, die mich unterstützen. Ans Trainerteam von der Outmaf, am Champions Gym Graz. Und dir will ich auch Danke sagen, dass du den MMA-Sport in Österreich unterstützt mit deinem Podcast und mit deiner Reichweite. Finde ich echt super.
Dankeschön. Dann kann ich dir eigentlich nur noch ganz viel Glück wünschen. Verletzungsfreie Zeit, ein bisschen genießen und viel Erfolg in Abu Dhabi.
Danke dir, Silvana.
Das war Podcast Folge 43 mit dem MMA-Kämpfer Daniel Jordier. Was macht man nicht alles für seine Träume? Daniel fährt dafür zweimal die Woche nach Graz. Das sind im Jahr 31.200 Kilometer. Respekt für diese Disziplin, den Ehrgeiz und die Ausdauer. Wir wünschen ihm auf seinem Weg weiterhin viel Erfolg und Freude am Kämpfen. Nächste Woche geht es weiter mit einem anderen Gast, der bei der MMA-Weltmeisterschaft dabei sein wird. Wer das ist, erfährt ihr natürlich erst nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr und bleibt auch 2022 unschlagbar ehrlich.